Unser heutiger Gast macht was mit Medien. Er startete beim Radio und landete dann beim Fernsehen. Er war einer der Autoren bei der Heute-Show und er schreibt mit einem Co-Autor seit Jahren die Dialoge für das Dschungelcamp. Manchmal auch die Pointen für Atze Schröder. Alle zwei Wochen lesen wir im Stern seine Kolumne Sorry, ich bin privat hier. Er co-moderiert ab und an den Kölner Treff und hat mit Timeline sein eigenes Format auf NTV. Er ist Gastgeber von 3 Podcast-Formaten, er ist aktiv auf diversen sozialen Medien und hat trotzdem Zeit für gesunde Ernährung und Sport. Seine Freunde schätzen ihn als großartigen und großzügigen Freund, der gerne Bücher verschenkt. Dass er sich manchmal verpeilt, sehen sie ihm nach, was angesichts von bis zu 20 gefühlten Terminen pro Tag auch verständlich ist. Ich selber mag mir einen Montag, Mittwoch oder Freitagmorgen ohne ihn und seine Apokalypse und Filterkaffee kaum noch vorstellen.
Seit über 3 Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid auch diese Woche bei On the Way to New Work, heute mit Micky Beisenherz.
Guten Tag.
Moin.
Ja, vielen Dank für diese charmante Zusammenfassung. Ich gehe ja mittlerweile gerne als Gast in Sendungen, weil man mir dort dann erzählt, was ich gerade alles beruflich mache.
Ja, also, so ganz nicht auch, mehr hinterherkomme. Ich musste auch gerade schon, ich war gerade am Schmunzeln, als mich jetzt das war eine halbe Liebeserklärung. Ich konnte es richtig rauslesen. Also hier, mir wurde richtig warm hier drüben.
Ja,
da scheint das zwischen euch zu laufen. Das
ist nee, läuft nicht. Wir sind irgendwie eine Social-Media-Freundschaft. Wir sehen uns, glaube ich, das erste Mal richtig in unserem Leben.
Ja, so richtig, glaube ich. Ja, wir waren mal irgendwann gemeinsam auf der Bühne bei den Online-Marketing Rockstars auf der Messe. Das ist aber auch schon wieder 4 Jahre her.
Ungefähr, ja.
Und ich glaube, ich war auch schon angetrunken. Das war aber auch Sinn und Zweck der Übung.
Ja, das kann gut sein. Auf der Bar.
Ja, genau.
Das war an der Bar, nicht auf der Bar. Aber ja, ich erinnere mich genau. Aber da haben wir eben keine Zeit gehabt, uns mal richtig kennenzulernen. Und wir haben uns für dich entschieden als Gast. Wir haben ja alle Berufsgruppen mittlerweile wahrscheinlich schon gehabt. Aber so irgendwas mit Medien, in dieser Vielfalt, wie du es machst, hatten wir es halt noch nicht. Wir hatten so einen Reinhold Beckmann, der so einen ja, eher klassischen Weg genommen hat. Deiner ist schon faszinierend. Und wir fragen uns natürlich, woran hat es gelegen?
Wie konnte es so weit kommen? Ne? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich glaube, der Kern des Ganzen ist erstmal, dass ich mich einfach ausreichend aufgedrängt habe. Ich glaube, das ist vermutlich, also der Geltungsdrang als Basis all dessen ist vermutlich unumgänglich. Ich habe ja am Anfang auch den ganz klassischen Weg genommen. Also ich habe beim Radio angefangen. Ich kann das immer gut zurückdatieren, weil es wirklich am 01.01.2000 war. Als würde man den Tacho zurückstellen. Das kann ich immer gut zurückdatieren. Und das war ganz klassisch Radio. Und von da aus hat es sich dann verästelt. Und dann ging es vom Radio zum Fernsehen, aber immer parallel. Das war nie, das eine hat das andere nicht einfach klassisch abgelöst, sondern es war dann immer nebenbei. Als grobe Marschrichtung würde ich sagen, ich hatte immer das Glück, dass zu einem richtigen Zeitpunkt jemand kam, dem ich aufgefallen bin und der dann sagte, mach doch mal das und das. Und dass ich dann entschieden habe, entweder nee, aber viel häufiger, ja, gute Idee, das mache ich jetzt mal. Und das zieht sich so als roter Faden eigentlich durch.
Aber wie viele träumen davon, ich will Fußballmoderator, ich will Moderator, ich will das werden. Und die wenigsten machen es ja und werden es dann. Was war so in deinem Leben die prägenden Momente, die dich da überhaupt erstmal hingebracht haben? Weil dass dich jemand fragt, hast nicht Bock dazu, muss ja irgendwie Klassenclown gewesen sein, der Schultheater, irgendwie muss ja auffällig gewesen sein.
Ja, und all das. Du hast es schon, genau das.
War ich auch, aber mir hat es nicht gereicht.
Ja, es ist genau das. Also Klassenclown, Schultheater, all die Dinge, die dazugehören. All das hat stattgefunden. Dann natürlich ein Elternhaus, in dem Fall ein 4-Generationen-Haus, in dem grundsätzlich eine gewisse Lautstärke immer da war. Da hat sich niemand etwas geschenkt. Also egal, ob jetzt die eigene Oma einem irgendwelche Sprüche drückt oder man den eigenen Vater veräppelt oder so. Also es war halt immer auch schon eine sehr hohe Pointendichte bei uns zu Hause. Also im Grunde genommen war das ganze Haus voll mit irgendwelchen Stand-Uppern. So, das heißt, das war dann sehr prägend, weil du natürlich immer wusstest, hinter der nächsten Ecke lauert entweder dein Bruder, deine Mutter oder deine Oma, um dir schon einen Spruch zu drücken. Das heißt, das ist dann schon so geistige
Schwierigkeit. War denn eine Zirkusfamilie?
Ja, so möchte man es eigentlich. Eigentlich ist es ja ein ganz klassischer Handwerkerhaushalt. Ich komme ja aus einer Gaswasser-Scheiße-Dynastie. Also ganz klassischer Handwerkerhaushalt im Ruhrgebiet. Aber wie es halt so ist, du lernst halt schneller zu ziehen als dein Gegenüber. Weil du einfach weißt, wenn du jetzt nicht schnell im Kopf bist, dann gehen die nächsten drei Sprüche auf deine Kosten. Also musst du wissen, dass du das wechseln musst. Aber es war jetzt kein Haushalt, in dem... Es war kein musischer Haushalt. Es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie irgendwem gefolgt wäre, der vorher schon mal künstlerisch tätig gewesen wäre. Das kann man auch nicht sagen. Da bin ich schon aus der Art geschlagen.
Und wie kam dann so der vom Schultheater der Sprung in Medien? War das früh klar, dass du was in die Richtung machen möchtest?
Oder? Also allen anderen war es klar. Wie gesagt, ein gewisser Hang zur Inszenierung muss ja vorhanden gewesen sein. Dann allerdings habe ich auch erstmal ganz klassisch Zivildienst gemacht und studiert Sozialwissenschaften, habe allerdings nach einem Semester gemerkt, dass das dann doch in Selbstbetrug ausartet und habe dann auch ganz klar, ich meine, wir reden jetzt hier auch über die späten 90er, das war ja immer auch noch so ein bisschen auslaufende MTV-Generation und Medien, Viva, alles war attraktiv. Der Gedanke war schon grundsätzlich da, dass ich in diesen Medien irgendetwas machen möchte. Aber damals hieß es noch eher so Mediengestalter, Bild und Ton. Und erstmal war klar, ich bewerbe mich bei irgendeiner Produktionsfirma oder bei einem Sender in Köln. Habe das Medienhandbuch Köln in die Hand genommen und habe Bewerbung geschrieben. Und während ich das tat und auf Antworten wartete, habe ich dann ein Jahr auf dem Bau gearbeitet. Weil du natürlich in einem Haushalt, in dem selbst die eigene Oma um 6 Uhr morgens aufsteht, natürlich nicht einfach zu Hause liegst und pennst bis 10 Uhr. Also machst du irgendwas. Und das war auch gut. Und dann irgendwann brauchte ich dann, um ein Praktikum in Köln zu bekommen, erstmal ein Praktikum, das ich dazu vorlegen kann. Das ist ja der klassische Weg. Wenn du Praktikum willst, muss ich schon mal ein Praktikum gemacht haben. Und das habe ich dann bei einer lokalen Radiostation in Herne gemacht. Und dann ging es relativ schnell ab, wie man so schön sagt, weil ich dann recht schnell von der Unterhaltungschefin des großen Senders Radio NRW, das ist so vergleichbar mit Antenne Bayern oder hier Radio Hamburg, nur Radio NRW hat halt 1,5 Millionen Hörer und bei Radio Herne hatte ich noch so 40.000 und dann hat die Unterhaltungschefin von Radio NRW mich zufälligerweise gehört und gesagt, ach, der ist doch ganz lustig, den lade ich mal ein zum Mutterschiff.
Du bist richtig entdeckt worden.
Ich bin richtig entdeckt worden. Und zwar aber, und da kommen wir jetzt schon zum Thema Einsatz. Ich bin auch nur deshalb entdeckt worden, weil ich eben nicht als Praktikant und dann freier Mitarbeiter um 9 Uhr morgens gekommen bin, so wie ich es gemusst hätte, sondern schon um 6 Uhr morgens gekommen bin, um dann in der Morningshow einfach meine kleinen Stücke zu machen, weil da war Platz dafür und die hatten Bock darauf, dass da dieser Irre kommt und immer irgendeinen Quatsch aufnimmt. Und hätte ich das nicht gemacht, dann wäre ich niemals gehört worden, weil die Unterhaltungschefin natürlich morgens im Auto saß und zu diesem großen Sender hingefahren ist und das gehört hat.
Und weißt du noch, also das ging mir jetzt gerade durch den Kopf, mit was das war, also bei was für einer Sendung du quasi entdeckt wurdest? Was du
gemacht hast? War wirklich ganz klassisch Morningshow und ich war dann mal Sidekick, habe dann verschiedene Stimmen gemacht, ich war dann entweder der Opa von dem Morning-Moderator, habe irgendwelche Stimmen imitiert, irgendwelche Fake-Namen, also was man so gemacht hat, ne? Also bunte Tüte, würde ich sagen.
Das stimmt. Das Stimmthema machen wir nachher nochmal unbedingt. Ja, ja. Ich habe zwei Lieblinge bei dir.
Okay.
Aber das ist ja im Prinzip erstes Learning, machen ist wie wollen, nur krasser. Also du bist dran gegangen und hast dich einfach angeboten und eben auch da, wo es anderen Leuten noch wehtut und wo sie lieber noch den Rausch vom letzten Tag ausschlafen.
Genau, genau. Ja, aber weil Spaß. Weil ich einfach Bock drauf. Es hat einfach Spaß gemacht.
Wusstest du vorher schon, dass deine schärfste Waffe mal das Wort sein wird oder hast du das erst on the fly erlebt und gelernt?
Ja, also am Anfang war das, was jetzt als Waffe gilt, ja eher noch so eine Art Sportgerät. So, also vielleicht ein Ball Und dann wurde aus dem Ball irgendwann vielleicht, man könnte auch sagen, ein Boomerang. Aber ja, dann wurde dann irgendwann eine Waffe draus, so, die man dann aber auch irgendwann mal wieder wegstecken kann. Und das entdeckt man dann im Laufe der Zeit, dass sich da irgendetwas rauskristallisiert und du merkst plötzlich, das kann dann auch ein Beruf sein. Ja.
Wie war denn der Sprung vom Lokalradio denn mit großer Audience? Hast du denn eine Sendung selber gebaut oder was ist dann passiert?
Ja, ich war dann Teil der Unterhaltungsredaktion. Da traf ich dann halt auf so vier Gleichgesinnte und eine Unterhaltungschefin, die diesen ganzen Wahnsinn auch mitgemacht hat. Und ab da haben wir dann halt täglich unterhaltsame Inhalte produziert. Und ich habe dann ganz nebenbei, dann hatten wir damals noch so eine extra frühe Morningshow. Die hat dann, die war immer zwischen 4 und 6, bevor die eigentliche Morningshow anfing. Zwischen 6 und 9 fing dann unsere immer an, zwischen 4 und 6. Also da habe ich dann auch nochmal festgestellt, dass ich kein Problem damit habe, bereits um 2 Uhr morgens sehr gut gelaunt zu sein. Und da haben wir uns wirklich ausgetobt. Das war, also ich kann mir das heute kaum noch vorstellen, dass sowas gesendet wird, weil es wirklich
Anarchie.
Ja, das war wirklich Anarchie. Aber es war toll.
Das man sich heute toll. Nur im Podcast
traut. Ja, wirklich. Ja, das wirklich, das stimmt. Also das, was man sich heute noch im Podcast traut, das haben wir damals dann gemacht. Und das war eine fantastische Zeit. Ich möchte es nicht missen.
Ich weiß noch, als ich das erste Mal von dir Notiz genommen habe, ohne zu wissen, dass ich von dir Notiz genommen habe. Und das war irgendwie, als ich bei Audi war und irgendwie wir so eine Erprobungsfahrt irgendwo in Finnland hatten und ich die erste Folge nach der Sauna vom Dschungelcamp sah.
Ja.
Ich war völlig fertig und geschockt und dachte, was, what the fuck ist das?
Ja.
Und du hast ja von Anfang an das mitgemacht, ne?
Fast von Anfang an. Ich bin sehr früh eingestiegen, nach der dritten Staffel.
Ja.
Das heißt, ich war am Anfang auch Fan des Formates und kannte den Head-Autor Olli Haas, kannte ich schon, weil wir schon bei anderen Produktionen zusammen gearbeitet haben. Und relativ zeitnah meldete er sich dann bei mir und sagte, pass auf, meine Co-Autorin, die kann nicht mehr. Hättest du Lust, das zu machen? Und ich muss sagen, ich habe darüber nachgedacht. Ich habe nicht sofort gesagt, Mensch, das ist ja eine super Idee, sondern auch noch als so ein bisschen bräsig, was ich war, dachte, oh, so lange fliegen da nach Australien und dann so lange weg. Und ich war ja noch beim Radio festangestellt. Das heißt, ich musste mir für solche Jobs ja auch noch unbezahlten Urlaub nehmen. Ist ja gar nicht so einfach. Aber nach eingehender Prüfung habe ich dann gesagt, nee, das muss ich schon machen. Und das war natürlich auch eine gute Idee, dass ich es gemacht habe. Ich hätte es, glaube ich, bitter bereut, wenn ich es nicht getan hätte.
Für jemand, der nicht so in der Branche drinsteckt, was heißt denn, wenn du sagst, du hast den Job von der Autorin übernommen, die nicht mehr konnte? Was hast du gemacht und wie kann man sich so eine Produktion vorstellen? Und ich weiß, man soll nicht zwei Fragen hintereinander stellen. Wie unterscheidet sich sowas von quasi einer Podcast-Produktion oder Online-Videoproduktion?
Das würde mich total interessieren. Ja, also ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu kleinteilig werde. Also diese Produktion, der Dschungel, ist eine gewaltige Fernsehproduktion. Da sind, ich kenne nicht die genauen Zahlen, aber ich würde mal sagen, so vor Ort sind 250 Mitarbeiter. Wow. Also das ist das, was da in den Dschungel gekloppt wurde von ITV, also in dem Falle ITV England, und wir als ITV Deutschland übernehmen ja dann die Logistik. Die haben da im Grunde genommen so eine Art Guerilladorf in den Dschungel gezimmert. Mhm. Also du musst dir das vorstellen, da arbeiten rund 250 Menschen, ungefähr 100 Deutsche, 150 Australier, und da sind alleine 18 Schnittcontainer.
Krass.
Du hast ein Produktionsoffice, du hast ein riesen Catering-Zelt, du hast eine Social Base mit medizinischer Versorgung, alles. Natürlich ganz klassische Produktionsbüros mit allem, was man braucht, Computer, Drucker, also ganz viel Technik. Das ist wirklich irre. Und der zentrale Punkt ist Präsenzpflicht. Du kannst das nicht von zu Hause aus machen. Du musst vor Ort sein. Denn die Autoren, wir sind 3 an der Zahl mittlerweile, wir müssen in der Nacht, wir produzieren ja nachts, immer auch durch die einzelnen Schnittcontainer immer mal kurz gucken, was für Filme werden vorbereitet, wie sind die geschnitten. Spul nochmal zurück, zeig nochmal. Wir müssen ja mit den Moderatoren vor Ort reden, wir müssen mit den einzelnen Producern vor Ort reden. Wir haben nachts Meetings, weil wir ja halt eben antizyklisch arbeiten. Wir arbeiten in der australischen Nacht, also respektive der deutsche Tag, dann auf den deutschen Abend beziehungsweise den australischen Morgen hin. Und das muss vor Ort geschehen. Das kannst du nicht aus der Distanz machen. Dafür musst du zu viele Wege gehen. Dazu musst du zu viel mit Leuten sprechen. Immer wieder mal irgendwo hingehen, etwas abklären. Das ist nicht zu leisten. Ist sehr viel Arbeit, dauert es sind lange Arbeitstage, aber es ist natürlich eine ganz tolle Arbeit. Es macht einen Riesenspaß und man kann sich dort kreativ natürlich unglaublich einbringen.
So, das heißt, in diesem Standort machen alle Länder, schicken dann da ihre Dschungelcamps hin, das ist durchgängig betrieben.
Das war mal mehr, machen aber nicht mehr viele Länder, weil es viel zu teuer ist. Also die meisten Länder können sich das schlichtweg nicht leisten. Der Markt ist viel zu klein. Also Österreich, Schweiz, wird keinen Sinn machen. Franzosen, manchmal ist es auch eine kulturelle Frage, weil nicht jedes Land auch Lust hat, seine eigenen Stars oder Ex-Stars so hochzunehmen. Also das ist auch echt eine Frage der jeweiligen Mentalität. Die Amerikaner haben es zwischenzeitlich gemacht. Ich glaube aber noch nicht mal in unserem Camp, sondern woanders. Die haben es komplett verkackt, weil sie während des Spiels immer wieder an den Regeln geschraubt haben. Und gerade eine Sendung wie diese muss eine ganz klare Stringenz haben und Konsequenz, was Regeln angeht. Wenn das Publikum einmal erlebt, dass ein Kandidat ausgeschieden ist, dann eine Nacht im Hotel gepennt hat und wieder reinkommt, ist bei diesem Format ist das echt der Tod. Das verträgt es nicht. Da sind die Leute knallhart.
Und das heißt für dich, wenn ich mir das jetzt, du fährst eine Woche, bevor es losgeht, hin und bist dann wie lange vor Ort? 2 Monate? 6 Wochen?
Nee, ganz so lang zum Glück nicht. Also das heißt, ich fliege, bin dann ungefähr eine Woche vorher vor Ort, schon mal akklimatisieren und dann geht's los. Die ganze Produktion geht dann ungefähr 16, 17 Tage.
Ja, stimmt, das ist ja so ein Jeden-Tag-Format.
Genau, und ich bin dann letzten Endes summa summarum, inklusive Anreise, Abreise und allem, bin ich so 3,5, fast 4 Wochen weg.
Und dann aber auch Schrott danach, oder? Oder ist es?
Ja, ziemlich Schrott, weil wir ja auch keine Pause haben. Das heißt, wir arbeiten ja dann 17 Tage durch, 17 Tage Nachtschicht. Nachtschichten von ungefähr so 12 Stunden, 12 bis 14 bis 16 Stunden. Danach bist du natürlich platt. Das Problem ist, es geht ja sofort weiter. Also bei mir ist es dann auch nicht selten so, dass ich irgendwann morgens um 6 aus dem Flieger in Frankfurt steige, in den nächsten Flieger nach Hamburg, komme nach Hause, pack den Koffer ins Schlafzimmer, fahre zum Kindergarten, hol die Tochter ab. Aber ist auch gut so.
Ja. Und du hast das ja viele, viele Jahre gemacht und hast ja am Anfang nicht diese Medienöffentlichkeit gehabt, wie du sie jetzt hast. Ich habe das so verfolgt, dass du dann irgendwann deine Stimme auf Social Media erhoben hast, sehr lustige Sachen da gemacht hast und dann wurde es immer mehr. Wie ist von da weitergegangen?
Ja, also die Dinge laufen dann ja ein bisschen parallel. Das heißt, als Autor haben sowohl Jens Oliver Haas als auch ich dann viel Aufmerksamkeit bekommen, weil auch der Berufsstand des Fernsehautors bis dato eigentlich nicht wirklich bekannt war. Und durch diverse Interviews mit der Süddeutschen und so, die sich zu dem Zeitpunkt für uns Interessierten, aber auch für das Format Dschungel, weil das Feuilleton plötzlich so total auf den Dschungel abgefahren ist, weil es plötzlich so avantgardistisch war, das auch als Akademiker zu schauen und auch als Feuilletonist das plötzlich gut zu finden. Wir haben davon sehr profitiert. Und parallel habe ich in den aufkommenden sozialen Netzwerken tatsächlich einfach immer irgendwelche Sachen gepostet, die mir so durch den Kopf gingen. Das ist ja auch eine Form der Verhaltensauffälligkeit. Hab dann, weil ich dem einen oder anderen Producer als mitteilsamer Mensch aufgefallen bin, ergab sich dann plötzlich auch so eine Art Fernsehmoderatorenkarriere. Da, wenn du bei Produktion beteiligt bist als Autor, lernst du halt natürlich viele Fernsehproducer kennen und je nachdem, welche Produktion die als nächstes haben, kann es natürlich auch mal sein, dass ein Moderator gesucht wird und dann kann es passieren, wie in meinem Fall, dass sie sagen, dann mach du das doch. Und so hatte ich plötzlich schon das nächste Standbein, dass ich dann nebenbei auch mal was moderiert habe. So gibt es verschiedene Plattformen, auf denen ich dann irgendwie aktiv war und Facebook und dann später Twitter waren dann Ausdrucksformen, wo ich all das noch loswerden konnte, was ich in eher konfektionierten Formaten wie den Fernsehdingern natürlich nicht machen konnte. Und so fand ich dann auf verschiedenen Plattformen statt und manche waren dann wieder weg, wie das Fernsehen. Klar, die eine Produktion ist beendet oder als Fernsehmoderator werden manchmal Produktionen auch beendet, obwohl du das selber vielleicht gar nicht möchtest, aber das gehört ja dazu. Aber so nahm das Ganze dann seinen Lauf. Entscheidend war meines Erachtens dann tatsächlich nochmal die Sternkolumne vor über 5 Jahren. Das war nochmal Also wenn ich das kurz
unbedingt
sagen darf. Weil das ist, es gibt natürlich immer so gewisse Wegmarken, die ganz entscheidend sind. Und immer damit zu tun haben, dass jemand sagt, willst du das nicht machen? Also egal, ob jetzt Olli Haas fragt, willst du das mit dem Dschungel nicht machen, was ganz wichtig war. Ob mich die damalige Unterhaltungschefin von RTL 2, die eine Producerin bei einer anderen Produktion war, mich gefragt hat, willst du das nicht mal moderieren? Oder halt eben Philipp Jessen, damals Chefredakteur vom Stern, mich gefragt hat, willst du nicht bei uns eine Kolumne jede Woche schreiben? Mhm. Es waren immer entscheidende Leute, die gefragt haben, hättest du nicht Lust, das zu tun? Und ich in diesen Situationen zumindest glücklicherweise gesagt habe, ja, eine gute Idee. Weil die Sternkolumne war ein ganz entscheidender Faktor, an dem sich entschieden hat, dass ich plötzlich nicht nur Gag-Autor war, sondern Autor. Weil schon die dritte Kolumne war schon keine klassische Satire oder Comedy mehr, sondern ein ernster Text. Und der wurde plötzlich noch viel mehr gelesen als die anderen.
Weißt du noch, welcher es war?
Ja, das war ein Nachruf. Also es ist ein Freund von mir ist verstorben und zu dem Zeitpunkt hätte der Stern, glaube ich, es am liebsten gehabt, ich würde einfach jede Woche eine Kolumne über Vapiano schreiben. Und dann war es aber so, dass ein Freund von mir gestorben ist und der war Radiomoderator in Berlin und ich habe zwei Nachrufe über ihn gelesen und die hatten überhaupt nichts mit dem zu tun, wie ich ihn kannte. Und dann, das war eigentlich der entscheidende Faktor, war, dass ich gesagt habe, nee, das kann ich so nicht stehen lassen. Mhm. Ich muss diese Person so beschreiben, wie ich sie kannte. Und habe das gemacht und es war ein ernsthafter Text, ein, wie mir gesagt wurde, berührender Text, aber auch ein augenzwinkernder an gewissen Stellen zumindest. Und das war ein Text, der von viel mehr Leuten noch gelesen wurde und geteilt wurde und das Feedback war Wahnsinn. Und das war der Moment, wo ich festgestellt habe, aha, guck mal, du kannst auch ernsthafte Sachen schreiben, niemand erwartet von dir hier einen Witz. Mhm. Und das war so der Turning Point. Und das war meines Erachtens das Wichtigste überhaupt.
Hier kommt die Werbepause, auf die ich mich besonders gefreut habe. Es geht um die Firma Blackroll. Blackroll kennt ihr, das sind die Erfinder der Faszienrolle, bestimmt alle schon mal gesehen. Ich nutze die mehrfach die Woche bei meinem Training. Aber hier geht es jetzt ganz konkret um das Thema Regeneration. Vor allem Regeneration und gesund bleiben. Am Arbeitsplatz, im Homeoffice, ne? Wie kann ich sicherstellen, dass ich möglichst ergonomisch arbeite, sitze, ohne Rückenschmerzen, ohne Nackenschmerzen, ohne Konzentrationsprobleme? Gar nicht so einfach. Und Blackroll hat sich da Gedanken gemacht, um aktiv und passiv Regeneration anzugehen. Es gibt einige Tools und speziell auch fürs Homeoffice. Zum Beispiel aktiv sind Sachen wie die Faszienrolle, die Fitnessbänder, Trigger-Tools, aber passiv auch ein Haltungstrainer, Gymnastikball und, das ist jetzt der entscheidende Punkt, ein Kopfkissen. Das hat mich nämlich total gewundert, dass die das bieten und anbieten und war dann so, okay, warum macht Blackroll ein Kopfkissen? Das hat für mich erst gar nicht gepasst. Und ich habe dann jetzt hier eins zur Verfügung gestellt bekommen und habe die letzten Tage darauf geschlafen und muss gestehen, ich tracke meinen Schlaf sehr ordentlich, weil ich auch Nächte dabei habe, die etwas kürzer sind. Und ich habe wirklich hervorragend geschlafen. Und beobachte das jetzt auch mal weiter. Also ich habe es getestet und merke halt für mich auch, wie wichtig guter Schlaf ist, wann ich ins Bett gehe, wie ich schlafe. Und habe in der Broschüre so ein bisschen gelesen, welche Rolle ein Kopfkissen spielt, wie es eigentlich gestaltet sein muss und finde es wirklich geil. Also ich war erst so, okay, es fühlt sich komisch an, aber ich probiere eben wirklich auch alles aus und bin wirklich begeistert. Habe mir gerade ein zweites bestellt für meinen Camper, damit ich dort auch eins habe. Und insofern habe ich es ganz normal als Kunde gekauft. Das könnt ihr auch machen unter blackroll.com/new-work. Und der Gutscheincode ist dann newwork20. Dann gibt es eben Prozente auf dort, was ihr auf der Seite findet. blackroll.com/new-work, newwork20. 20% Rabatt auf die Regenerationsprodukte, die dort zu finden sind. Also viel Spaß beim Regenerieren.
Ja, man kann dich eigentlich gar nicht so festnageln. Ne? Du hast einen Fußball-Podcast, du sagst politische Themen, Gesellschaft. Wie, war das immer so, dass du so politisch-gesellschaftlich auch interessiert warst? Oder ist das auch?
Also wahrscheinlich war das so, aber es ist definitiv viel mehr geworden. Vor allen Dingen ist es ist auch die Bereitschaft oder die Traute, das dann auch nach außen zu kehren, viel größer geworden. Weil einfach irgendwann das so gewachsen ist, dass Selbstbewusstsein zu sagen, warum, ne, das ist meins, das interessiert mich, ich will das nach außen kehren, was mich persönlich auch interessiert. So, natürlich, das ist ja kein Geheimnis, habe ich auch Lust an Blödsinn, am scheiße Tanzen in der Öffentlichkeit und irgendwelche plumpen Gags zu machen, und trotzdem erwarte ich einfach von einem Publikum oder von meinem Publikum, im besten Falle einem wachsenden Publikum, dass sie das schon verstehen, dass verschiedene Facetten unter einen Hut passen.
Das finde ich. Mickey kann tanzen wie Donald Trump.
Ja, geil, okay. Ja, ja. Es ist nicht ganz, es müsste noch hölzerner sein, aber.
Aber das finde ich einen wahnsinnig spannenden Aspekt, und das habe ich mich gerade gefragt, weil Menschen ja gerne in Schubladen packen. Mhm. Ob das jetzt etwas ist, was die neuen Möglichkeiten leichter zulassen, dass du sagst, ja, dann mache ich halt mein eigenes Format und zeig's, weil, so wie du es beschreibst, hat sich's durch Zufall ergeben, dass du das zeigen und beweisen kannst. Ich habe manchmal das Gefühl, bei Leuten, die in der alten Welt groß geworden sind, sagen die, das ist aber meine Schiene und das mache ich jetzt. Und wenn man sagt, und die haben sich jetzt komplett neu erfunden, dann ist es so ein Wow. Dabei hat ja jeder Mensch verschiedene Facetten.
Genau. Ja, also ich bin mir natürlich auch im Klaren darüber, dass ich gewisse, also man muss sich schon irgendwann im Klaren darüber sein, wie man außen wahrgenommen wird oder wie man in etwa wahrgenommen wird, wer man ist und wer man auch nicht mehr werden wird. So, ich werde höchstwahrscheinlich nicht mehr in meinem Leben Ingo Zamperoni. Ich werde aber auch vermutlich nicht mehr Oliver Pocher. Hm. Und das ist doch schön.
Ja.
und dessen muss man sich nur bewusst sein, dass man irgendwo dazwischen sich befindet. Und das bedeutet, eine Gruppe, es gibt eine große und im besten Fall auch noch größer werdende Gruppe von Menschen, die sich für das interessieren könnten, was man ist, was man macht und was man verkörpert. Und wie in diesem News-Podcast ja auch, da vereine ich ja auch das Ernste mit dem speziell hinten raus Banalen, weil das Leben ja auch so ist und weil die meisten Leute auch so ist. Ich kenne ganz viele Menschen, die gucken die Tagesthemen und gucken trotzdem gerne exklusiv Weekend, weil sie sagen so, ich gehe jetzt mal auf diese intellektuelle Hundewiese und lass mich jetzt mal eine Stunde lang mit diesem totalen Blödsinn berieseln. Und es sind trotzdem Menschen, die Frankfurter Allgemeine lesen oder, keine Ahnung, die Süddeutsche. Ja. Das geht schon. Das hat aber auch immer ein bisschen was mit Traute zu tun. So, dass man einfach sagt, nee, ich traue auch nicht, also ich traue mir etwas zu, aber ich traue auch den Leuten zu, das schon differenzieren zu können. Und es ist, also für mich persönlich hat es natürlich auch was mit Angstfreiheit zu tun. Ich muss jetzt nicht auf Krampf den CNN-Anchor machen, etwas, was ich nicht bin, und trotzdem darauf vertrauen, dass die Leute schon wissen, dass ich mich gleichermaßen ernsthaft mit Gesellschaft und Politik auseinandersetzen kann und trotzdem immer noch derselbe Blödmann bin wie früher auch.
Wie entwickelst du Formate oder wie ergeben sich die? Also jetzt, ich habe die Situation, als du sagtest, du hast beim Radio im Prinzip in der Morningshow gearbeitet, ihr war zu viert. Von da zu heute, was ist so der Prozess dahinter, wenn man jetzt so...
Ja, also wichtig ist natürlich auf dem Weg, also erstmal muss es ja möglich sein, dass man irgendwo im Alter zwischen, sagen wir mal ganz grob, 25 und 45 Dinge einfach ausprobiert und im Laufe der Zeit dann feststellt, das bin ich nicht oder das bin ich nicht mehr. Deswegen habe ich mich gestern mit meinem Freund Oliver Polak darüber unterhalten, was ich heute nicht oder was ich gerne löschen würde. Da gibt es eigentlich nichts, wo ich sagen würde, das würde ich gerne ungeschehen machen oder bitte löscht das. Das nicht. Das Problem wäre, wenn man natürlich Dinge, die man früher gemacht hat, die man für die man sich vielleicht schämen sollte, die sollte man jetzt nicht unbedingt nochmal machen. Also man,
so wie Sylvester Stallone Softpornos.
Sowas zum Beispiel, genau. Ja, also ich würde heute keine RTL2-Unterhaltungsshows mehr moderieren. Ja. Die waren damals in Ordnung, das war auch blitzsaubere Familienunterhaltung. Aber es ist völlig klar, wenn ich das jetzt machen würde, dann würde ich natürlich einen nicht unwesentlichen Teil meines Publikums verprellen und oder viel schlimmer noch, keine neuen mehr dazugewinnen, weil die natürlich, die sehen halt in der Bauchbinde, das ist jetzt ein RTL2-Moderator, das würde ich heute nicht mehr machen. Aber damals war das total in Ordnung. So, aber als irgendwann vor Jahren das Angebot kam, wir machen das wieder, würdest du das auch wieder machen, habe ich gesagt, danke Freunde, aber das ist super lieb, aber ich mache es jetzt nicht mehr. Es ist jetzt einfach vorbei. Wie viele Sachen dann irgendwann einfach vorbei sind. Und das muss man dann nur irgendwann erkennen, dass manche Dinge dann einfach, da ist dann Schluss mit.
Warum probierst du denn neue Formate aus oder überlegst du dir vorher, wie funktionieren die Konzepte? Also für Leute, die es nicht so kennen, die denken so, ob, da ist jetzt ein Podcast und los geht es.
Aber erzähl mal vielleicht ein Beispiel, Apokalypse-Filter.
Ja, genau. Also das ist wirklich ein schönes Beispiel, denn erstmal muss ich sagen, ich persönlich habe zu meinem Glück eigentlich keinen weiteren Podcast gebraucht. Also mit dem Fußball-Podcast und mit dem Podcast mit Olli Polak bei Audible hatte ich ja nun jetzt schon wirklich ausreichend. Es war aber so, dass Thomas Schmidt von Florida TV sich bei mir meldete.
Ein geiler Typ.
Ja, ein super Typ.
Ich kenne ihn ja nur aus seinem Podcast, aber ich sterbe jede Woche, was das für eine ehrliche Haut ist.
Ja, eine ehrliche Haut, eine kritische, kritisch, wahnsinnig schlau, ganz kluger Kopf. Und der sagte mir irgendwann, Mensch, wenn du sowas machen würdest, dass du so jeden Tag morgens eine Viertelstunde einfach über das redest, was über den Tag so passiert. Und er meinte das noch so eher monologisierend, ein bisschen in sich hineinbrabbelnd. Das würde ich mir anhören. Da habe ich schon gedacht, okay, also Thomas Schmidt steht jetzt nicht im Verdacht, nur aufgrund persönlicher Sympathie einen jetzt dazu zu animieren, sowas zu machen. So, zumal ja Thomas Schmidt ja auch weiß, dass ich jetzt auch wirklich schon nicht unterbeschäftigt und auch nicht unterrepräsentiert bin. Aber trotzdem kam ich irgendwie ins Grübeln und dachte, eigentlich interessant, wenn der sagt, dass er sich sowas anhören würde, dann gibt es wahrscheinlich noch ein paar andere, die es auch tun würden. Und dann haben wir tatsächlich erstmal so ein bisschen was rumprobiert, haben uns dann mit Konstantin Seidenstücker und Tobi Baukage von Studio Bummens mal hingesetzt oder uns zusammen telefoniert und überlegt, wie könnte man das denn jetzt wirklich machen? Ist der Monolog die richtige Form? Müsste es nicht eher ein Dialog sein, dass man auch miteinander spricht? Mit wem könnte ich diesen Dialog dann führen? Und am Ende stellte sich dann raus, dass meine Frau, mit der ich sowieso nichts anderes mache, als mich den ganzen Tag über Nachrichten zu unterhalten, weil sie auch wirklich der also absolute News-Junkie ist, dass das im Grunde genommen die richtige Kombi ist, wenn sie sich denn traut, das auch vor einem Mikrofon zu tun. Und dann haben wir ein paar Piloten eigentlich produziert. Wir haben das mal gemacht, wir haben dann so eine Beta-Version gemacht und haben das uns angehört und haben gemerkt, oh, hier ist es noch ein bisschen breiig, zu viele Zahlen, zu viele Daten, da kann man nicht folgen. Also wir haben echt ein paar Mal das probiert und erstmal reingehört und pilotiert und geguckt, kann man das konsumieren? Und haben ein paar Mal festgestellt, ja, könnte man, aber so richtig sexy ist es noch nicht. Und dann haben wir halt dann noch diese Bumper eingebaut, gesprochen von Bettina Rusti, die Rubriken anmoderiert. Und irgendwann haben wir festgestellt, so nach dem fünften Mal, ja, jetzt klingt es echt gut mit der Musik am Anfang. Und dann ergab es sich, dass wir noch gesagt haben, wäre doch auch cool, wenn wir Gäste dabei haben. Und dann entwickelt sich das. Und dann war plötzlich klar, okay, wir machen das mit Niki und mit mir und laden uns immer wieder Leute dazu. Erstmal so aus unserem eigenen Zirkel, Jakob Lund, Samira El-Wazil, solche Menschen, die wir eh schon kennen. Und dann war es irgendwie klar, wäre doch cool, wenn wir dann so regelmäßig auch einen Journalisten oder eine Journalistin dabei hätten, Gäste, die wir kennen und mögen. Und das ging rasend schnell. Das ging rasend schnell. Und jetzt sind wir fast bei Folge 100 und haben jetzt einen sehr schönen meinungspluralistischen News-Podcast, in dem halt Menschen wie Jasmin Schreiber genauso einen Platz haben wie Ulf Poschardt oder Jan Fleischhauer. Das macht natürlich teilweise das Publikum rasend, dass solche Leute bei uns eine Plattform bekommen, aber das ist natürlich super.
Ja, weil du bist keine Bubble, weil du wirklich Meinungsvielfalt zulässt.
Und ich will das auch. Ich will das, weil ich auch so selber Nachrichten konsumiere. Ich bilde mir meine Meinung heraus zwischen dem, was irgendwo links und rechts am Rand der Mitte geschieht und so viel so viel Mündigkeit, um da mal einen Begriff von Ulf Poschardt zu zitieren, sollte man dem eigenen Publikum ja auch zutrauen, dass sie auch in der Lage sind, sich daraus auch einen eigenen Standpunkt herauszubilden. Aber wenn wir das nicht machen, wo findet das denn dann noch statt? Also wenn ich mir jetzt Twitter anschaue, da landest du ja, also ich hab's wirklich gesehen, oder ich stand ja drauf, landest du auf so einer Art Blacklist, weil du dein Like oder deinen Fave bei der falschen Person setzt, weil, Zitat, die ja keine von uns ist. Und da denkst du, seid ihr komplett bescheuert? Also deswegen finde ich es aber so wahnsinnig albern, wenn ich bei Twitter dann, und es spielt übrigens keine Rolle, ob jetzt Mitte links oder Mitte rechts, irgendwelche Meinungsführer sehe, die dann sagen, so, und jetzt kommen wieder, den Leuten solltet ihr folgen, da könnt ihr nochmal was lernen. Dann kommen 10 Namen, wo ich sage, nee, da lerne ich gar nichts. Weil es sind nämlich exakt die 10 gleichen Meinungen, die du ohnehin schon hast, nur in einer anderen Lautstärke und in einer anderen Einfärbung. Und das ist ich will jetzt nicht sagen gefährlicher Pfad, das ist mir ein bisschen zu dramatisch, aber ein sehr unbefriedigender, wenn es darum geht, über gesellschaftliche Themen etwas zu lesen, zu hören oder selber vielleicht zu einem Diskurs beizutragen. Und so ist dieser Podcast am Ende aus einem sehr, also aus einem in erster Linie unterhaltsamen Format, dann doch auch schon fast ein journalistisches geworden.
Ich finde es super. Also ich habe es ja vorhin im Vorgespräch gesagt, dass ich wirklich lange Zeit Gabor Steingart jeden Tag gehört habe. Ich hatte dann irgendwann ein Problem damit, dass dann am Freitag auf einmal die Chefredakteurin von der Welt den gemacht hat. Ich sage, so, als wenn ich ein Samsung-Handy habe und Freitag habe ich dann das Apple-Betriebssystem. Ja. Das ist für mich markentechnisch schwierig. So.
Ja.
Aber trotzdem, ich höre ihn mir immer wieder mal an und denke immer wieder, ja, muss ja noch nicht alles richtig finden, aber du kriegst durch dieses Kuratieren eben mal einen anderen Blick drauf. Und das, finde ich, machst du eben auch extrem gut. Und du hast dann eben auch die wunderbare Komponente noch, dass du ein bisschen Stimmenimitation machst, sodass ich immer bis zum Schluss bleibe, bis du den Post von Wagner vorliest. Also,
ja, liebe Affen! Ja.
jetzt kommen wir mal zu einem Thema. Du bist ja nicht nur irgendwie gut in deinem Job und scheinst ja irgendwie echt unfassbar hohes Pensum hinzukriegen. Du siehst auch noch gut aus. Du hast unfassbar
fitte Figur. Ich sag ja, hier ist irgendwas.
Hier ist was in der Luft. Ich hab's gesagt. Wir sind ja Namensvetter.
Bromance. Und es gibt ja aber Leute, die dich auch scheiße finden, klar, weil wenn man vieles gut hinkriegt, hat man auch sofort Neider. Und ich will eine lustige Anekdote mal aus deinem Leben aufgreifen, bei Jerks, also für die Jerks nicht kennen.
Ja, du findest das lustig.
das ist ein Format, wo man vom Fremd, also ich kann keine Folge am Stück durchgucken. Ich muss mindestens 5-mal auf Pause machen, weil ich mich immer fremdschäme.
Ja, dann könnte ich ja nicht mal anfangen.
Und ab und zu werden da Prominente quasi hochgenommen und die dürfen sich selber spielen. Und du warst der Erste und soweit ich weiß auch Einzige bisher, der sich nicht selber spielen durfte, sondern die haben dich mit einem Schauspieler besetzt.
Ja.
Und erzähl doch mal ganz kurz, wie du das erlebt hast und dann bohre ich da noch ein bisschen nach.
Ja, ich habe das insofern erlebt, als mich Christian Ulm irgendwann anschrieb und mir ankündigte, dass sowas kommen würde und sich im Vorhinein, ich glaube, man kann wirklich sagen, entschuldigte. Ja, da ist also sowas, das könnte man jetzt, also einige, die es gesehen haben, also ich meinte, das könnte man eventuell vielleicht als Verarsche von deiner Person empfinden. Andere, die es gesehen haben, sagen, ja, es ist auf jeden Fall so. Und es klang alles so ein bisschen breiig. So, ja, könnte man eventuell, wo ich dachte, ja, okay, das ist ja ein bisschen, als wartet einer mit Blumen an der Tür, um dich zur Erschießung abzuholen. So, aber okay. Dann irgendwann war die Folge draußen. Und dann gab es natürlich, wie üblich, bei Instagram wurde man, bei Twitter und bei Instagram wurde man dann geaddet und da gibt es dann irgendwelche Ausschnitte zu sehen, so, und alles ganz lustig. Und da ist dann offensichtlich eine Figur namens Cookie Eisermann, die ja nun relativ eindeutig auf mich gemünzt sein sollte und mit den typischen, sagen wir mal, narzisstischen Erscheinungsmerkmalen spielte. Und das fanden die meisten sehr lustig. Ich selber habe es tatsächlich nie komplett gesehen. Finde das natürlich, also ich, um jetzt mal aus meinem tiefsten Herzen zu sprechen, ich finde es natürlich absolut beschissen, dass ich mich nicht selber spielen durfte. Das fand ich absolut link, so, weil ich dachte, ja, dann gibt es mir doch selber zu spielen. Also ich finde es auch gut. Ich würde doch selber den Vollidioten gerne spielen. Aber offensichtlich war und bin ich für den Verfasser des Ganzen eine derartige Projektionsfläche, dass er das also ganz ungestört von meiner Person gerne ausleben wollte. Und da hätte die Realität hätte dann nur gestört. So.
Das, was ich so spannend fand, ich habe es noch ein bisschen nachrecherchiert, dass Christian Ulm dann irgendwann gesagt hat, ja, und wir wollten ihn eigentlich auch richtig scheiße finden und wir haben aber ganz viele Leute gefragt und leider haben wir immer gehört, dass er total nett ist. Und ich glaube, wahrscheinlich hat er sich da so reingesteigert. Aber ich finde es irgendwie cool. Und warum ich es eigentlich anspreche, ist, wie geht jemand, der selber echt, ja, du kannst geil austeilen, du machst das unheimlich lustig und witzig, aber wie gehst du mit Einstecken generell um? Ist das schwer für dich? Blendest du es aus oder sagst du, nö, wer...
Nö, also jetzt grundsätzlich muss man und ich auch das natürlich sportlich nehmen. Das ist ja logisch. Also wer den Arsch zum Fenster raushängt, der darf sich nicht wundern, wenn er geküsst wird. Und es ist auch völlig in Ordnung, verarscht zu werden. Auch auf die, natürlich auch auf die Art und Weise, wie das bei Jerks passiert ist. Also das ist total in Ordnung und ich unterstütze das und das ist total okay. Wie es geschehen ist, fand ich ich fand es handwerklich unsauber, weil die Parodie nicht so ganz gepasst hat. Sie hat teilweise gepasst, aber es fehlte halt so vieles. Also wenn ich mich jetzt parodieren würde, hätte ich andere Ansatzpunkte gefunden als eine Schlusspointe, haha, der ist ja heimlich schwul und deswegen der Idiot. Das fand ich ein bisschen, hätte man auch anders machen können. Also dieses stete Ringen um Ernsthaftigkeit und Seriosität, das immer wieder vom Narzissmus durchbrochen wird, das ist ja der viel interessantere Ansatz. Aber da wollte wohl dann in dem Moment keiner so richtig drauf kommen. Ist aber auch egal. Ja. Aber generell, klar, also ich krieg's ja andauernd auf die Jacke. So. Und das ist auch in Ordnung, weil das auch Teil eines medialen Leistungssportes ist, in dem das einfach dazugehört. Jeder hat irgendwie sein Image, jeder bedient ein Klischee, es wird rumgefrotzelt, es wird ausgeteilt und um parodierbar zu sein, muss man auch erstmal eine Kontur haben. Das ist ja auch schon mal nicht so schlecht.
Ja, ist geil.
Also von daher ist es okay, klar.
Wir haben jetzt 20 Jahre bald, die du in dem Geschäft bist, ne?
Ja.
Noch 6 Wochen oder 8 Wochen und wenn du das mal jetzt so siehst, was hat sich in den 20 Jahren geändert, seit du angefangen hast? Also ich habe ja so meine These dazu, was sich im Mediengeschäft geändert hat, das im Vorgespräch. Mhm. Was glaubst du, ist wirklich anders geworden? Auch im Hinblick auf, wie ihr arbeitet?
Ja, also sind sehr, sehr viele Dinge anders geworden. Also was sicherlich anders geworden ist die Durchlässigkeit. Also genauso wie in der Musikbranche, ungefähr zur selben Zeit, als das Internet aufkam, gibt es ja nicht mehr, wie man sagt man so schön, die Gatekeeper. Also das, was früher die A&Rs bei den Plattenfirmen waren und beim Fernsehen die Redakteure
und Programmdirektoren.
Gibt es heute natürlich ganz viele alternative Plattformen, auf denen Menschen zu Stars werden können. Es gibt natürlich auch ganz viele Teilöffentlichkeiten. Also das heißt, dieser eine Star, auf den sich Gottschalk-esk alle einigen konnten, der ist abgelöst worden von ganz vielen Stars, die dann in den jeweiligen Teilöffentlichkeiten absolute Superstars sind. Was man natürlich immer sieht, wenn man zum Beispiel sich bei Instagram umguckt, weil man irgendwo bei Bild Online irgendeinen Namen gelesen hat und denkt, wer ist denn die? Und du siehst plötzlich, die hat irgendwie 1,2 Millionen Follower und du hast noch nie in deinem Leben von der Person gehört. Aber für andere ist das ein absoluter Superstar. Und das ist sicherlich anders geworden, was aber total gut ist, weil ja, es hat das, also das Internet hat das Star-Sein demokratisiert. So kann plötzlich jeder Star werden. Ich meine, ein super Beispiel dafür sind ja Felix Lobrecht und Tommy Schmidt, die mit Gemischtes Hack die ersten 2 Jahre völlig kostenfrei gesendet haben. Und dann aber irgendwie, ohne dass irgendein Sender die gepusht hätte, einfach zu einem Million-Seller geworden sind. Und das auch völlig zu Recht. Das ist ja grundsätzlich erstmal eine gute Entwicklung, weil halt eben frei von irgendwelchen Marktforschungsinstituten und ahnungslosen Senderredakteuren, die ja immer behaupten, sie wüssten, was der Zuschauer oder der Zuhörer will, es möglich ist, sich ein Publikum aufzubauen. Das ist ja grundsätzlich toll. Was das Star-Sein an sich angeht, hat das Internet natürlich auch vieles verändert und Instagram, denn früher war Star-Sein war ja, du hast ein Produkt und der Künstler baut ein Geheimnis um sich herum auf. Der hat entweder eine Platte oder einen Film, aber man weiß ganz wenig über diese Person privat. Heutzutage ist das Privatleben das Produkt. Und je mehr du die Leute in dein Schlafzimmer lässt, desto mehr Star bist du. Also Kim Kardashian ist da, glaube ich, ganz weit vorne. Was
muss ich irgendwie auch dran denken gerade.
Ja, naja, klar. Ne? Das ist halt so die Blaupause dafür. Also das hat sich natürlich auch dramatisch verändert. Was das Arbeiten angeht, um es mal auf den Punkt zu bringen, die Jogginghose den Anzug abgelöst.
Was sind Dinge, die dich am meisten überrascht haben, jetzt an Formaten oder Entwicklungen, jetzt auch so das ganze Podcasten herum? Also ich war baff, als zum Beispiel Michael de Medien schrieb hier, wie heißt er noch, Joe Rogan, die Story an Spotify zum Beispiel. Oder wie erfolgreich einige Formate auch dann geworden sind aus der Nische heraus. Das ist so ein bisschen wie die Anfangszeit von YouTube, wo sich auch viele Nischen aufgetan haben.
Ja.
Gibt es Dinge, wo du sagst, das hat mich jetzt echt überrascht, was da passiert ist?
Ja, also da würde ich mich direkt auch anschließen. Also wenn man dann die Deals von Joe Rogan und so hört, denkst du, es ist echt Wahnsinn. Gut, die USA sind halt auch nochmal ein ganz anderer Markt mit einer ganz anderen Hörerzahl. Aber nichtsdestotrotz, TikTok als Medium hat mich natürlich auch nochmal überrascht, wobei ich da natürlich auch in bester Boomer-Tradition ja schon so abwinke und sage, ja, die jungen Leute. Nur wenn ich natürlich plötzlich höre, die Tagesschau ist bei TikTok, da denke ich, okay, was ist denn jetzt passiert? Und was für Abrufzahlen, selbst die also abgehalftertsten ehemaligen RTL-Stars haben, wo ich denke, wieso gucken sich jetzt 300.000 Leute ein Video von dem da TikTok
alles gefaked,
an?
Alles gefaked
wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich.
Faktor 10, damit sich besser anhört.
Ja, und natürlich, klar, was sicherlich, was mich überrascht, aber auf die negative Art und Weise hat, ist natürlich, inwieweit soziale Netzwerke demokratische Prozesse beeinflussen in negativster Hinsicht. Also ich will jetzt auch niemandem die Laune verderben, aber egal, ob jetzt der Aufstieg von Donald Trump, der Brexit oder der Völkermord an den Rohingya ist unter anderem durch Facebook begünstigt worden. Und Mark Zuckerberg hat ja lange Zeit jedwede Verantwortung für solche Vorgänge von sich gewiesen, als sei er einfach nur der Straßenbetreiber und das, was auf den Straßen geschieht, ginge ihn nichts an. Wird aber natürlich nicht mehr lange so sein, weil, wie wir ja alle mitbekommen haben, haben große Firmen und sei es nur, um ihr Image aufzubessern, gesagt, wir werden hier keine Werbung mehr schalten, solange das unter diesem Dach geschieht. Mhm. Und das ist dann letzten Endes etwas, was auch Zuckerberg unter Druck bringt, zu sagen, okay, ich muss jetzt hier plötzlich ein Gewissen entwickeln, weil das Konto mir das vorgibt.
Was sind Themen, die dich jetzt für die Zukunft interessieren? Du bist zwar voll ausgelastet mit 3 Podcasts und machst etliche Sachen, aber wo du sagst, ja, also jetzt auch gerade so mit der Erfahrung von diesem Jahr und was da so passiert, da in die Richtung gucke ich noch hin, könnte interessant sein.
Ja, also abseits der klassischen politischen Themen, die natürlich immer interessant bleiben, klar, Corona ist natürlich derzeit das Thema schlechthin und auch die gesellschaftlichen Prozesse, die das auslöst. Also im Grunde genommen kann man ja jetzt, ohne lang über Corona reden zu wollen, ist das ja ein also alles, was, also es gibt ja eine gewisse Amplitude in der Gesellschaft, es geht ein bisschen hoch, es geht ein bisschen runter und Corona sorgt dafür, dass die Wände gefühlt dichter kommen und dadurch die Spitzen nach oben und nach unten einfach heftiger sind. Das ist so meine Beobachtung an der ganzen Sache. Ansonsten, weil wir schon über den Meinungspluralismus gesprochen haben, erkenne ich natürlich einen wachsenden Tribalismus, was Meinungen angeht. Du hast so ein Stammesdenken, das heißt, wir sind die, das sind die, wir gegen die und eine stammesübergreifende Zuhörbereitschaft kann ich weniger und weniger erkennen. Und ich finde, das ist so auch eine der großen Herausforderungen, die es in den nächsten Jahren geben muss, dass eine größere Bereitschaft wieder da ist, sich unterschiedliche Positionen frei von Schaum vom Mund anzuhören.
Und auch grundsätzlich die Bereitschaft wieder zu haben, auch die Meinung zu ändern, wenn jemand wirklich kluge Argumente hat. Ne? Aber das scheint irgendwie verloren zu gehen.
Ja, es wird... Als Negativbeispiel wird ja immer der Stammtisch angeführt, als würden da jetzt immer nur Leute sitzen und Parolen brüllen. Wenn ich mir aber das Geschehen zum Beispiel bei Twitter angucke, da muss ich sagen, da ist der Stammtisch meines Erachtens mittlerweile aber das bessere Diskussionsmedium. Denn da sitzen im Zweifel, also wenn wir jetzt beim Stammtisch nicht davon ausgehen, dass das jetzt das Vereinsheim vom Schützenfest ist, sondern irgendwie eine ganz normaler Tisch in einer Bar, wenn sie denn wieder geöffnet hat, dann sitzen dort ja nicht selten Menschen, die unterschiedlicher politischer Positionen zugehörig sind. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die sich auch mal auf einen Punkt verständigen können und sagen, ja, ich bin ja eigentlich jetzt ein Grüner und du bist vielleicht ein Unionswähler, aber da hast du einen Punkt. Das geschieht ja wohl tendenziell dann eher, wenn die Menschen sich vis-à-vis gegenüber sitzen und auch mal 2 Sätze am Stück reden dürfen, als jetzt irgendwie so einen 180-Zeichen-Tweet abzusetzen. Also deswegen, mir kommt ja Twitter auch manchmal so vor wie so ein Raum voller Zugekokster, wo jeder im Grunde genommen ja wirklich, es ist ja auch kein Medium, was auf Dialog angelegt ist. Alleine schon aufgrund der Kürze der Zeichen ist es einfach nur etwas, wo man einen rausbläst und dann ist es eigentlich auch schon egal. So, das finde ich bedauerlich und ich glaube, dass das auch, wir werden an einen Punkt gelangen, an dem die Leute auch das total ermüdet, weil sie merken, wir kommen so nicht weiter. Das ist ja wie so ein Bodybuilding-Wettbewerb, wo sich jeder mit seiner Meinung auf die Bühne stellt, einmal flext und sagt so, wie fandet ihr mich? Und ich gehe wieder runter und höre mir den Rest gar nicht an. Und das kann so nicht weitergehen.
Was sind denn Sachen, wo du dir noch Inspiration holst, wenn du sagst, zum Konsumieren kommst du selber gar nicht viel, aber irgendwoher kommen ja auch die Ideen und Impulse.
Ja, das kommt natürlich tatsächlich auch viel durch andere Podcasts, zum Beispiel sowas wie Daily Zeitgeist, also ein US-Podcast, aber auch sowas wie Studio 9 beim Deutschlandfunk oder Deutschlandradio Kultur höre ich wahnsinnig gern. Mhm. Ich mag aber natürlich auch Unterhaltungsformate wie Baywatch Berlin, liebe ich heiß und innig. Das ist wirklich ein Podcast, den ich mir wie guten Wein zurücklege. Wenn ich weiß, ich habe jetzt eine längere Autofahrt oder einen langen Spaziergang, dann höre ich das dabei. Sowas mag ich wahnsinnig gerne. Ich lese gern und viel unterschiedlichste Zeitungen oder halt diverse Bücher. Also alles irgendwie, was...
Was sind so drei Bücher, die dich geprägt haben?
Also ich lese erstmal wahnsinnig gern Interviewbücher. Also egal, ob die Interviewbücher von Alexander Gorkow oder Sven Michaelsen oder André Müller, das sind wahnsinnig tolle Bücher, die auch so ein schönes Stück Zeitgeschichte sind. Also es ist ja auch herrlich zu lesen, was hat ein Harald Juhnke 1985 gesagt über seine Persönlichkeitsentwicklung der nächsten Jahre. Oder wenn man das Interview liest mit Heide Sommer, die unter anderem die Sekretärin war von Augstein und von Theo Sommer oder Radatz, wie diese Alpha-Männer so waren. Das ist einfach unglaublich interessant. Romane lese ich unglaublich gerne, die Bücher von Don Winslow beispielsweise, was er eher fiktionalisierte Reportagen sind, in denen man ja unter anderem sehr viel darüber erfährt, wie es in Mexiko aussieht. Also wenn man die Don Winslow-Bücher gelesen hat, dann kann ein Narcos als Serie jetzt nicht mehr großartig erschrecken. Aber zum Beispiel auch tolle Bücher wie jetzt gerade Marianne Graham von Jasmin Schreiber, tolles Buch, auch Kurt von Sarah Kuttner. Also recht breit. Was ich wirklich ganz wenig konsumiere, sind Krimis. Also ganz klassisch Krimis. Ich lese keine Krimis, ich lese keine Thriller und ich gucke auch nie Tatort oder so. Es interessiert mich einfach überhaupt nicht. Ich habe übrigens eine Theorie, was den Tatort angeht, warum der Tatort und Krimis generell in Deutschland so wahnsinnig beliebt sind. Ich glaube, seit Jahrzehnten sind die Deutschen so wahnsinnig fleißig bei der Tätersuche, weil sie über ein ganzes Jahrzehnt lang so fleißig weggeschaut haben.
Nee, meine Theorie ist eine andere. Ich glaube, meine Theorie ist, warum Leute Thriller und Krimis und so weiter gucken, ist, weil sie immer sehen wollen, dass es andere Leben gibt, die noch viel beschissener sind als das eigene.
Aber dafür guckt man doch DSDS.
Wollte ich gerade sagen. Da gibt es ja andere Formate.
Ja,
da gibt es
auch andere Formate.
Du weißt, dass ich beim Dschungelcamp arbeite. Ja.
Bevor die letzte Frage kommt, welche Person machst du am liebsten nach mit deiner Stimme?
Da muss ich, es ist eine schöne Frage. Ich freue mich sehr, dass Sie mir die stellen. Ich weiß es gar nicht. Nein, ich glaube, meine liebste Parodistenstimme, weil es auch meine früheste Prägung ist, ist nach wie vor Kohl.
Und das ist einfach, ist ein entsetzlicher Stuhl, was das für Bilder gibt. Machen Sie Fernsehaufnahmen, gibt dem Hans Dietrich auch rein. Das gibt es überhaupt nicht. Wie sehe ich das aus, wie das ausschaut? Das gibt es überhaupt nicht.
Das ist, weil Kohl ist meine wirklich, das ist, ich glaube, das war auch so eine Initialzündung. Also als ich irgendwie mit 7 oder 8 muss ich da so an der elterlichen Kaffeetafel gesessen haben und ich bin Jahrgang 77, das ist ja nur noch eine Generation, die jetzt nicht gerade dadurch geprägt sind, dass es übermäßig viel väterliche Fürsorge gab. Mhm. So. Und ich glaube, das erste Mal bin ich meinem Vater aufgefallen, als ich mit 7 an der Kaffeetafel saß und plötzlich Franz Josef Strauß und Helmut Kohl nachmachte und mein Vater so guckte völlig, wer ist das denn? Ja, das ist unser Michael, der wohnt ja auch schon seit 7 Jahren. Und das war so, ich glaube, das war so der Moment, weil durch Formate wie Hurra Deutschland und so, es gibt ja die Geschichte, dass Florian Schröder damals irgendwann bei Schmidt einander als 13-jähriger aufgetreten ist und dort irgendwie Helmut Kohl nachmachte und so. Und das hätte theoretisch auch 1:1 ich sein können.
Ach, geil. Okay. Ja. Richtig. Ja. Ja. Danke. Also, ja.
Ja. Okay. Gut. Super. Letzte Frage, Bucketlist. Wenn du noch dir drei Sachen wünschen dürftest, eins, was du noch erleben möchtest, eins, was du noch lernen möchtest und eine Sache, die du vielleicht zurückgeben möchtest, was wären diese drei Dinge?
Also was ich noch gerne machen möchte, ist einen wirklich gelungenen Roman schreiben, der irgendwo noch tief in mir gärt, ich mir aber noch nicht so ganz, es gibt so 3, 4, aber der eine muss da jetzt erstmal irgendwann, den muss ich mir noch wie so einen Diamanten rauspressen. Dafür muss ich aber ein bisschen Zeit finden. Und Mut. Zeit und Mut vor allen Dingen. Was war die zweite Frage?
Lernen. Was möchtest du noch lernen?
Ein Instrument. Mhm. Ich sehe mir so drei Sachen, wären, hätte ich interessant. Also ich meine, es klingt so abschließend. Ich bin Mitte 40, also wenn alles gut läuft, kann ich das ja alles noch machen. Hoffentlich. War immer Fremdsprache, Instrument, Kampfsportart. Und von den drei Sachen würde ich ganz klar das Instrument wählen. Mhm. Was ja übrigens im Zweifel irgendwie auf eine philosophische Art und Weise fast beides sein kann. Je nachdem, okay, wie man es spielt.
Okay, sehr schön. Und dann noch das Letzte, was würdest du gern irgendwann mal zurückgeben oder geben? So?
Liebe.
Oh.
Liebe. Aber das muss ich ja nicht als Fernziel, sondern tagtäglich.
Da möchte ich gerne noch eine Anekdote zum Besten geben, wenn du jetzt sagst, sie ist zu privat, dann schneiden wir sie raus. Du hast neulich irgendwie mehr aufs Band gesprochen und in dieser Ansage aufs Band kam deine Tochter dazu. Und ich war so gerührt, wie liebevoll du mit deiner Tochter umgegangen bist, während du mir aufs Band gesprochen hast. Und so nach 60 Sekunden warst du dann wieder bei mir, aber du hast nicht gesagt, Papi redet jetzt und Papi spricht jetzt was, sondern du warst total ja, im Moment mit ihr. Das hat mir sehr imponiert.
Ja, das freut mich sehr. Ja, ich habe glücklicherweise sehr früh erkannt oder vielleicht auch nie verkannt, wie wichtig es ist, in dem Leben des Kindes präsent zu sein und zu wissen, wer ihre Freunde sind, was sie interessiert, was sie glücklich und unglücklich macht. Und das, meine Tochter ist jetzt 5 und das zahlt sich natürlich jetzt schon aus. Und das ist bei allem Jobmäßigen, bei aller Wichtigkeit, die unser Job hat und aller Relevanz, fände ich es todtraurig, wenn ich feststelle, sie ist 10 Jahre alt und wir hätten kein Verhältnis.
Oder sie imitiert Angela Merkel am Tisch und sagt, wow, lustig, das ist meine Tochter, die sitzt schon seit 7 Jahren hier.
Ja, aber wer ist das denn hier?
Ja. Geil. Ja, danke dir. Das war
vielen Dank, Micky.
Großes Geschenk. Sehr gern, sehr gern. Ich hoffe, ich konnte helfen.
So, jetzt haben wir noch ein bisschen weiter gequasselt mit ihm und ich habe gesagt, eigentlich hätten wir es anlassen können. Da war noch ein echter Punkt, der mir gut gefallen hat, weil er wirklich sehr, sehr lange und tief aus dem Herzen darüber gesprochen hat, was für ein Privileg es ist, dass er jeden Morgen aufsteht und einfach immer nur das machen kann, was er wirklich, wirklich will. Also das fand ich nochmal wichtig als Nachtrag. Und sonst bin ich gespannt, was du so zu sagen hast.
Ich habe viel gelacht und merke einfach mal wieder, wie wichtig das ist im Leben, diese Mischung hinzubekommen aus Lachen und Ernstsein und wieder Lachen. Da wurde ich dran erinnert und das hat mich sehr berührt und bewegt, was für eine Facette an Mensch hinter ihm steckt. Ja.
Word.